Spätabends hört man es manchmal aus dem Dunkel des Gartens. Was mitunter schon mal nach größerem Raubtier klingt, ist in Wirklichkeit sehr viel kleiner. Der Igel. Genauer gesagt der Braunbrustigel. Ihn gibt es seit fast 60 Millionen Jahren. Damit gehört er zu den ältesten noch lebenden Säugetieren auf unserer Erde. Noch. Denn er verliert immer mehr von seinem Lebensraum. Was der Igel in der Landschaft braucht, sind Gehölze und Gebüsche oder Totholzhaufen. Die bieten ihm ein Versteck und dort findet er auch ausreichend Futter, zum Beispiel Laufkäfer oder Raupen von Tag- und Nachtfaltern, Regenwürmer oder Schnecken. All das fanden die Tiere früher auf dem Land, in einer abwechslungsreichen Kulturlandschaft mit Hecken, Gehölzen und artenreichen Magerwiesen. Vieles davon ist mittlerweile verschwunden. Aus den aufgeräumten Agrarlandschaften unserer Zeit ist der Igel deshalb abgewandert in die Siedlungen, wo er in Parks und Gärten mehr Abwechslung findet. In den Städten, so schätzt die Deutsche Wildtierstiftung, gibt es mittlerweile 9-mal so viele Igel wie auf dem Land. Doch auch bei uns Menschen hat es der Igel zunehmend schwer. Versiegelte Flächen oder sterile Schottergärten lassen seinen Lebensraum auch hier kleiner werden. Und selbst da, wo er sich eigentlich wohl und sicher fühlen könnte, in Parks oder Gärten, lauert oft genug Gefahr. Rasentrimmer und Rasenmäher meist arglos unter Büschen und Hecken eingesetzt, um alles schön sauber zu machen, erwischen oft auch den Igel, der sich genau dort gerne gemütlich macht. Aber auch Mähroboter bedeuten für den Igel oft genug das Ende. Sie erkennen zwar manche Hindernisse, aber eben keinen Igel. Und auch wenn der sich noch einrollen kann, gegen die Klingen der Maschine haben seine Stacheln keine Chance. Schwere Verletzungen am Körper, im Gesicht und an den Gliedmaßen sind die Folge. Oft sind die Gartenbesitzer selber entsetzt über das, was sie angerichtet haben, wenn auch ohne Absicht, und bringen das Tier in eine Igelstation. Wie die von Sibylle und Josef Zillinger. Die Station liegt im ersten Stock ihres Hauses am Ortsrand von Otzing, einer kleinen Gemeinde im Landkreis Deggendorf. Durch ein weiß gefliestes Treppenhaus geht es in den ersten Stock. Rechts führt eine Tür in das große Patientenzimmer und links eine in die Quarantänestation. Das Ehepaar nimmt im Laufe eines Jahres rund 600 Igel auf, meist aus den Landkreisen Deggendorf und Dingolfing-Landau, aber auch schon mal von weiter her. Durchschnittlich 3 bis 4 Wochen sind die Tiere bei ihnen. Bei schweren Verletzungen dauert es meist länger, sagt Sibylle Zillinger.
Das größte Problem sind diese Freischneider. Wenn die Leute einfach so unter die Büsche mit diesen Tellersensen oder mit den Freischneider reinschneiden und bodennah reinschneiden. Es ist nämlich so, dass im Sommer der Igel kein verstecktes Nest hat, sondern eher im hohen Gras schläft, wenn es recht warm ist. Und die schlafen dann halt untertags unter die Büsche und unter die Sträucher. Und wenn dann mit diesen Gartengeräten da bodennah reingefahren wird, dann erwischt es die halt zeitlich und die werden richtig aufgeschlitzt.
In der Station sieht es aus wie in einer Klinik. Die Räume sind weiß gefliest, die Böden und die geräumigen Kunststoffboxen für die kleinen Patienten peinlich sauber. Es gibt eine Intensiveinheit wie in der Humanmedizin, nur eben angepasst für den Veterinärbereich. An einer Wand steht ein Inkubator, in dem man die Temperatur gradgenau einstellen kann. Auch die Luftfeuchtigkeit lässt sich regeln. Mit einem Inhalator können Medikamente zugesetzt, über ein weiteres Gerät die Tiere mit Sauerstoff versorgt werden. Sibylle Zillinger legt Wert auf eine professionelle Versorgung.
Da haben wir einen Sekretabsauger, den benutzen wir, wenn Igel mit Wunden kommen, wo schon Madenbefall drin ist. Also die Fliegeneier kann man da damit wegsaugen und die Maden aus der Wunde, aus den Ohren oder aus dem Mund. Der hat im Sommer wirklich viel Einsatz. Dann haben wir hier ein Kaltplasmagerät, das haben wir uns erst angeschafft. Man kann die Wunde durch das Keim freimachen, man kann sogar multiresistente Keime damit abtöten und es ist schmerzfrei.
Die Zillingers kennen sich mit all dem gut aus. Sibylle Zillinger arbeitet als Krankenschwester, ihr Mann Josef ist gelernter Intensivpfleger. Die Station betreiben die beiden ehrenamtlich, finanziert allein durch Spenden und auch mal ein Preisgeld wie das für den Tierschutz-Sonderpreis des Bayerischen Umweltministeriums. Dadurch können sie zusammen mit einem Tierarzt den Igeln auch bei schweren Verletzungen oftmals helfen, aber eben nicht immer, gerade bei den Schnittverletzungen.
Da kommt es ganz einfach auf die Schwere von der Verletzung an. Wenn das jetzt wirklich nur in Anführungszeichen Fettgewebe und Haut am seitlichen oder oberen Rücken ist, das verheilt relativ gut und schnell. Ist natürlich der Ringmuskel betroffen. Also das ist dieser Muskel, der an der Grenze vom Stachelkleid am unteren Bauch rundum läuft, der dafür verantwortlich ist, dass sich der Igel zusammenrollen kann. Wenn der verletzt ist, das sei Todesurteil. Oder wenn im Gliedmaßen betroffen haben, wenn das Gesicht so geschädigt ist, dass das einfach nicht mehr verheilen kann, das ist sein Todesurteil.
Die Igel, die zu Sibylle und Josef Zillinger kommen, sind meist in einem desolaten Zustand, wie sie sagen. Schwer krank und dringend behandlungsbedürftig. Und es sind nicht nur Gartengeräte, die den Tieren zusetzen, sagt Sibylle Zillinger.
Es ist mehr so ein Gesamtpaket eigentlich. Also natürlich der Klimawandel und das damit auch verbundene Futterangebot, die zu warmen Winter, das macht natürlich schon das eine, weil einfach der ganze Gesamtorganismus darunter leidet vom Igel und der Igel somit halt auch krankheitsanfälliger wird und vor allem eben das Nahrungsangebot, das ist eigentlich sein Hauptproblem und der fehlende Lebensraum.
In den immer wärmer werdenden Wintern wachen die Tiere aus ihrem Winterschlaf auf, verbrauchen dabei Energie und finden dann nicht genügend Futter. Aber auch ganzjährig fehlt es an Futter, vor allem an dem Futter, das der Igel verträgt und das er dringend braucht.
Die natürliche Nahrung von Igel-Insektenfresser, also er ist ein reiner Insektenfresser, ist halt stark zurückgegangen. Jetzt findet er nicht mehr genügend natürliche Nahrung und greift dann auf Schnecken und Regenwürmer zurück. Die Nacktschnecke steht eigentlich ganz hinten auf dem Nahrungsplan vom Igel. Aber wenn er nichts anderes findet, dann frisst er halt die. Und die Nacktschnecken haben die Überträger von den Innenparasiten. Und wenn der ab und zu mal eine Schnecke frisst und ein gesunder Igel ist, dann kann denn sein Immunsystem das super regeln. Wenn er sich aber hauptsächlich von Nacktschnecken ernährt, hat er natürlich einen extrem hohen Parasitendruck. Und irgendwann schafft das Immunsystem das nicht mehr zu regeln und dann wird er immer dünner, immer schwächer und immer kränker und dann fällt es auf.
Wie bei einem weiblichen Tier, das in der Station gerade behandelt wird. Die Igeldame ist einem Gartenbesitzer aufgefallen, weil sie tagsüber unterwegs war, was Igel normalerweise nicht tun, sagt Sibylle Zillinger. Das Tier ist sichtbar schlecht ernährt.
Das sieht man eigentlich auf den ersten Blick, dass der sogenannte Hungerknick da ist. Also das ist einfach fehlendes Fettgewebe, was so diesen Hungerknick eben darstellt. Das ist ein Zeichen, dass der Igel schon lange unterversorgt ist oder halt krank ist. Dann diese fehlende kugelige Form, eingefallene Flanken, anliegendes Stachelkleid, der stellt eigentlich die Stacheln gar nicht richtig auf.
Wie lange der Igel behandelt werden muss, kann Sibylle Zillinger noch nicht sagen.
Der ist jetzt mitten in der Entwurmung, das ist halt einmal sehr heikel, wenn der Allgemeinzustand vor Haus auch schon so schlecht ist, weil die Entwurmung natürlich den Organismus nochmal zusätzlich belastet, weil ja diese ganzen durchs Wurmmittel abgestorbenen Larven oder Eier den Organismus nochmal zusätzlich belasten. Aber es bleibt oft keine andere Möglichkeit, weil behandelt man nicht, bricht irgendwann alles zusammen.
Und das wäre das Ende. Natürliche Nahrung findet der Igel vor allem in einer natürlichen Umgebung. Und genau da liegt sein Problem. In den Städten findet er zwar Gärten, aber eben nicht genug Futter und oft nicht das Richtige. Passend wären Insekten, Laufkäfer, auch im Larvenstadium, also Engerlinge. Die sind eine Leibspeise des Igels und versorgen ihn mit Protein. Wo die Gärten aber aufgeräumt sind, Rasen und Büsche akkurat gestutzt, wo kein Laub liegen bleiben darf, erst recht kein Totholz oder gar Kompost, da kommen auch keine Käfer vor. Mehr Unordnung in den Gärten würde helfen, den Insekten und den Tieren, die von ihnen leben, also Vögeln und Igeln. Die Unordnung bietet eben auch den Schutz und Rückzugsraum, den der Igel so dringend braucht, sagt Angelika Nelson, Igelexpertin beim Landesbund für Vogel- und Naturschutz.
Im eigenen Garten kann man ihm dann ganz einfach eben eine wilde Ecke einrichten, also wo halt einfach Brennnesseln wachsen und wo auch Stauden stehen bleiben über den Winter, wo er sich eben verstecken kann, wo man auch Laub dann zum Beispiel hinlegt oder liegen lässt, dass er da eben im Winter eben einen guten Platz für einen Winterschlaf findet, einen geschützten. Und man kann zum Beispiel natürlich auch ein Igelhaus aufstellen, also das ist jetzt im Prinzip dann auch nochmal ein Unterschlupf, wo der Igel eventuell eben auch seine Jungen zur Welt bringen könnte.
Wie schön ein solcher Garten sein kann, beweist der von Heidi Bosch in Neumarkt St. Veit im Landkreis Mühldorf. Gute 100 Meter nördlich des Stadtplatzes, jenseits einer vielbefahrenen Straße, haben sie und ihr Mann Robert vor über 20 Jahren eine an ihr Haus angrenzende Wiese gekauft, erzählt Heidi Bosch.
Das war eine Landwirtschaftswiese und aus ihr ist ein Teil rausgemessen worden und das ist jetzt unser Garten geworden. Seit 2003 haben wir das Grundstück und wir haben dann versucht, das möglichst naturnah zu gestalten. Ja, und nach 20 Jahren schaut es eben so aus.
Die Wiese hatten sie zunächst abgemagert. Keine Düngung, keine Bewässerung, es wurde nur noch selten gemäht und die Maat entfernt. So wurde die Wiese nährstoffärmer, die Artenvielfalt stieg. Blumen, Gräser und Kräuter siedelten sich an. Die 2000 Quadratmeter sind heute zu einem kleinen Paradies geworden, voller Leben und dank vieler Bäume und Sträucher auch an heißen Tagen angenehm kühl.
Hier haben wir eine kleine Buchenhecke. Auf der anderen Seite sind verschiedene Wildrosen, die dann jetzt zum Blühen anfangen. Und dann haben wir halt auch viele Johannisbeeren, Eberesche ist da, Haselnüsse, große Trauerweide, die uns einen Schatten gibt in der Sommerhitze, weil das Ganze ist ein Südhang. Da kann es also richtig warm werden. Ja, und was haben wir drüben? Haben wir auch noch so Wildgehölze. Pfaffenhütchen ist da. Da sieht man jetzt die Kartäusernelken, die Akeleien. Die blühen jetzt und die werden jetzt sehr gut von den Hummeln besucht oder von Wildbienen.
Mitten im Garten steht in der Wiese die hölzerne, leicht verwitterte Kanzel eines alten Hochsitzes. Die diente früher den Kindern als Versteck. Heute bietet sie Tieren einen Unterschlupf. Im kühlen Schatten der großen Trauerweide liegt ein alter Totholzhaufen, den Heidi und Robert Bosch regelmäßig mit neuen Ästen und mit Laub füttern, wie sie sagen. In ihm hat auch schon mal ein Igel überwintert. Aber der Totholzhaufen bietet nicht nur Igeln Wohnraum, sondern auch Käfern, Ameisen und anderen Insekten. Ebenso wie die drei großen Komposthaufen im hinteren Bereich des Gartens.
Da können uns natürlich am Randbereich gut Insekten finden. Weil das Wichtigste ist ja bei den Igeln, dass sie Unterschlupf haben, gesicherten Unterschlupf und Nahrung. Käfer, ja, und ich meine, wenn man Käfer möchte, braucht man einen naturnahen Garten. Nur dann sind Käfer da. Momentan sieht man halt die Feuerwanzen, kann man gut sagen, Asseln sieht man momentan und Ameisen und so halt noch irgendwelche Fluginsekten sind auf jeden Fall auch da.
Für den Landesbund für Vogel- und Naturschutz bewertet Heidi Bosch regelmäßig Gärten, auf Bitten der Besitzer, die wissen wollen, wie vogelfreundlich und damit igelfreundlich ihre Gärten sind und die sich dadurch auch ein wenig Unterstützung erhoffen.
Der Grund für die Bewertung oder dass sie sich da angemeldet haben, war zum einen bei manchen, dass Probleme mit den Nachbarn haben, weil es halt bei ihnen unordentlich ausschaut, weil halt da ein paar Brennnessel stehen oder weil nicht jede Woche gemäht wird, weil halt das Gras ein bisschen höher steht oder die Sträucher stark wachsen. Da gibt es also eine Plakette, die heißt Vogelfreundlicher Garten. Genau, das ist eine kleine Plakette so mit grünem Hintergrund und der Vogel ist drauf. Ja, die schaut richtig gut aus.
Solche Gärten sucht auch Sibylle Zillinger von der Igelstation in Otzing. Denn wenn sie einen Igel, den sie gesund gepflegt hat, nicht da auswildern kann, wo er gefunden wurde, weil es dort etwa an einer Straße zu gefährlich wäre, sucht sie Menschen, die dem Tier einen Garten anbieten können. Etwas wild und vor allem frei von Pflanzenschutzmitteln.
Dass man einfach bewusster ein bisschen mit seiner Umwelt umgeht und nicht nur auf die eigene Bequemlichkeit. Dass man sagt, ja, wenn jetzt da Unkraut ist, ist es halt leichter, Gift dahin zu spritzen und dann geht es von alleine kaputt, als wie wenn man sie halt einfach mal bücken muss und es ausreißen. Oder dass man einfach da ein wenig bewusster wird, dass man mir eigentlich nur Gast in dem Garten haben, aber die Tiere, die da leben, auch ein Recht haben, da drin leben zu können.
Auf der Vorwarnliste steht der Igel seit 2018. Wird er bald auch auf der roten Liste stehen? Vielleicht sogar ganz verschwinden? Eine schwierige Frage, meint Angelika Nelson vom Landesbund für Vogel- und Naturschutz.
Das hängt eben von sehr, sehr vielen Faktoren ab. Der Klimawandel ist ein Faktor und dann eben, wie wir weiterhin unsere Gärten gestalten werden, wie sehr eben die Gärten auch vernetzt sind, wie weit der Igel eben Straßen überqueren müssen. Also Gefahren gibt es eben leider jede Menge. Wie das eben alles miteinander dann zusammenhängt und sich eben auswirken wird, das ist so schwierig zu vorhersagen. Laufkäfer haben extrem abgenommen. Ja, was ist, wenn dann eben plötzlich die Nahrungsquelle verschwindet für den Igel? Dann ist das einfach ein großer Faktor, der dann wahrscheinlich zum Aussterben führen würde.
Fehlen würde dann ein wichtiger Teil im Ökosystem. Und auch dieses manch einem so vertraute Geräusch aus dem Dunkel der Nacht.